Der leitende Bibelabschnitt für heute Abend finden wir in Matthäus Evangelium Kapitel 28. Den möchte ich zunächst gemeinsam mit euch lesen. Matthäus 28, die letzten Verse von 16 bis 20. Die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich anbetend vor ihm nieder. Etliche aber zweifelten. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Ich versuche, diese Verse jetzt nochmal in diesem vorangegangenen Kontext zusammenzufassen. Wir wissen, Jesus war gestorben und wieder auferstanden und er hatte sich einigen von ihnen schon mal gezeigt, manchen von ihnen schon mehrfach als Beweis dafür, dass er von den Toten wieder auferstanden ist. Und er sagt ihnen mehrmals, dass sie sich in Galiläa mit ihm treffen sollen, auf diesem Berg. Und er sagt auch, dass er ihnen vorangehen wird. Ich bin bei Vers 17 stehen geblieben, vor allen Dingen bei diesem Wort zweifeln. Einige zweifelten immer noch, obwohl sie Jesus leibhaftig vor sich stehen sahen. Wir kommen am Ende dieser Stunde nochmal zu diesen Versen zurück. Glauben ist ja genau das Gegenteil von Zweifeln. Und offensichtlich hatten hier einige Jünger, einige Nachfolger Schwierigkeiten zu glauben, dass Jesus tatsächlich wieder lebte. Jesus selbst war ja an einigen Stellen irgendwie genervt. Ich weiß nicht, ob das der richtige Ausdruck ist, aber so auf die Art unwillig über seine Jünger, so einige Aussagen von ihnen drücken das aus. Glaubt ihr immer noch nicht, ihr Kleingläubigen? Warum tut ihr euch so schwer? Und wir Menschen sind ja alle unterschiedlich und den einen fällt es leicht zu glauben, manche haben sogar die Gabe des Glaubens und andere zweifeln viel, viel öfters, hinterfragen viel mehr, sind willig, aber lassen sich nicht so leicht überzeugen. Ich persönlich kann mich eher mit dem Vater identifizieren, der sagt: Hilf meinem Unglauben, als wie jemand, der sagt, er kann durch seinen Glauben Berge versetzen. Und ja, ein Zweifler oder zu zweifeln, das ist eher etwas Negatives, denn wenn jemand zweifelt, dann ist das eine Unsicherheit über das, was er tut oder sagt. Er ist nicht von dieser Sache überzeugt und kann dementsprechend auch nicht überzeugend auftreten. Ein Verkäufer, der von seinem Produkt nicht überzeugt ist, ist wahrscheinlich ein schlechter Verkäufer. Und er ist eher so am Rand einer Lüge, sein Produkt wirklich gut anzupreisen. Den meisten von uns Christen geht es in unserem geistlichen Leben oft auch so. Von Zeit zu Zeit begleiten uns Zweifel. Es kommen Situationen, Ansichten, Handlungsweisen, über die wir im Zweifel sind. Wir müssen uns positionieren vielleicht, sind uns unsicher und das hinterlässt so ein zweifelndes Gefühl bei uns. Und genauso ging es hier den ersten Christen. Die Auferstehung von Jesus Christus ist ja etwas, was bis heute angezweifelt wird. Leute bezweifeln, dass das wirklich so passiert ist, wie das hier in der Bibel steht. Und ja, viele Menschen haben das beobachtet, er ist gestorben und jetzt heißt es, er lebt. Ich kann mir das gut vorstellen, dass man da ins Zweifeln kommt, ins Grübeln und sagt, kann das wirklich sein? Eigentlich mehr Beweis geht doch nicht. Wenn man Jesus wieder vor sich stehen sieht mit den Spuren der Folter, der Nägel, dem Einstich an der Seite, so das alles bezeugt eigentlich, es ist wirklich die Person, die vor mir steht. Und trotzdem zweifelt man an der Echtheit. Und heute ist das manchmal auch so, dass man daran zweifelt, ist Jesus tatsächlich für meine Sünden gestorben? Ist das alles wahr, was wir hier lesen? Und das kann einen psychisch ziemlich mitnehmen, richtig fertig machen. Ja? Fragen wie, gibt es wirklich einen Gott? Oder gibt es ein Leben nach dem Tod? Ist die Bibel wirklich wahr? Kann ich mich darauf verlassen? Manchmal bleiben ja so Restzweifel. Dinge, die wir nicht so richtig erklären können. Oder wie ich schon eben erwähnt habe, sind meine Sünden wirklich vergeben? Solche Zweifel kennen vielleicht die ein oder anderen auch. Bin ich immer noch ein Kind Gottes? Auf der einen Seite können Zweifel dazu führen, dass wir uns intensiver mit einer Problematik auseinandersetzen, um der Sache auf den Grund zu gehen und dann mit absoluter Klarheit danach sagen können, jetzt habe ich es verstanden. Jetzt sind alle Unklarheiten beseitigt. Jetzt weiß ich, was echt ist, was wirklich ist, was wahr ist. Und ja, so eine Kernaussage für heute Abend, die ich schon vorne wegnehmen möchte, ist, dass Jesus zweifelnde Menschen nicht im Stich lässt. Jesus lässt uns mit unseren Zweifeln nicht allein. Und wenn ich an zweifelnde Menschen aus der Bibel denke, dann fällt mir da als erstes Thomas ein, einer der 12 Jünger. Lasst uns mal die Begebenheit lesen in Johannes Kapitel 20. Johannes Kapitel 20, ab Vers 25. Da sagten ihm die anderen Jünger, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, also Thomas, wenn ich nicht an seinen Händen das Nägelmal sehe und meine Finger an den Nägelmal lege und meine Hand an seine Seite lege, so werde ich es niemals glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger wiederum drin und Thomas war bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt in ihre Mitte und spricht, Friede sei mit euch. Dann spricht er zu Thomas, reiche deine Finger her und sieh meine Hände. Und reiche deine Hand her und lege sie an meiner Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Und Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus spricht zu ihm, Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glückselig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Noch viele andere Zeichen tat Jesus nun vor seinen Jüngern, die in diesem Buch nicht geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. So, Thomas, einer der 12 Jünger, einige Jahre mit Jesus unterwegs. Tagtäglich sieht er immer wieder von seinen Wundertaten, von dem, wie Jesus predigt, mit was für einer Vollmacht er Geister austreibt, einfach den Menschen in ihren Krankheiten hilft. Und trotzdem glaubt Thomas nicht, dass er wieder auferstanden ist. Er glaubt nicht, noch nicht mal, als seine Jünger ihm das sagen. Ja, Vertraute von ihm sagen, wir haben das echt gesehen, das stimmt. Und Thomas sagt, also wenn ich das nicht mit meinen eigenen Augen gesehen habe, glaube ich das nicht. Ich selbst erkenne mich da echt wieder, dass man oft in diesen Tagen auch hört von irgendwelchen Aufstellung von irgendwelchen Thesen und wir dann oft sagen, also wenn ich das selbst nicht gesehen habe, dann glaube ich das nicht. So, das ist ja etwas in unserem Menschen drin, dass wir Fakten haben wollen, überzeugt werden wollen. Und Thomas braucht diese harten Fakten. Er will Jesus selber betasten, er will ihn sehen, er will fühlen. Mit seinen ganzen Sinnen will er ihn wahrnehmen und davon überzeugt werden, dass Jesus tatsächlich der ist, der er vorgibt. Das hat jetzt schon nichts mehr mit Glauben zu tun, das ist Wissen. Im Hebräer, Kapitel 11, Vers 1 heißt es, was ist denn der Glaube? Es ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge, nach der neuen Genfer Übersetzung. Also wir hoffen fest damit, auf eine Erfüllung dessen, was wir nicht sehen können. Das ist Glaube. Und es ist interessant, dass Jesus seinen Jüngern erscheint, wo Thomas nicht dabei ist, und dann erscheint er seinen Jüngern nochmal, wo Thomas dabei ist. Er sagt, Friede sei mit euch. Und gleich als nächstes nimmt er sich ganz persönlich Zeit, nur für Thomas, für seine Zweifel. Er sagt, Thomas, hier, fass mich an. An meine Seite, meine Hände, hier, alles, was du siehst, das bin ich. Und ich lebe wieder. Und ja, für mich ist das irgendwie unglaublich ermutigend, das so zu sehen. Dass Jesus sich Zeit nimmt für meine Zweifel. Und als Thomas das sieht, dann sagt er, mein Herr und mein Gott. Dann ist alles klar. Keine weitere Erklärung mehr. Und es macht einen Riesenunterschied, ob wir Jesus Christus persönlich in unserem Leben erfahren haben, mit all unseren Sinnen, mit unserem ganzen Herzen, oder ob wir nur von Jesus gehört haben. Es macht einen Riesenunterschied, ob wir Jesus vor uns mit unseren eigenen Augen gesehen haben. Jesus fügt dann noch einmal weiter hinzu, glückselig sind diejenigen, die nicht sehen und trotzdem glauben. Und das betrifft uns. Wir können Jesus nicht mehr in dieser physischen Form sehen. Wir können ihn nicht mehr betasten, aber es ist explizit alles hier aufgeschrieben worden. Es heißt, diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Und dann denke ich noch an Johannes den Täufer, ein Prophet, der das Kommen Jesu selber voraussagt, der ihn sogar selber getauft hat und dann diese Stimme gehört hat, dies ist mein geliebter Sohn. Unglaubliche Begebenheit. Wir können uns fragen, wie kann man da noch zweifeln? Aber genau dieser Johannes sitzt eines Tages im Gefängnis und hat viel Zeit zum Nachdenken. Und irgendwie kommen ihm Zweifel. Und er schickt seine Jünger und sagt, fragt ihm nochmal, bist du derjenige, auf den wir warten sollen? Woher kommen diese Zweifel? Wir wissen es nicht. Und Jesus lässt auch Johannes nicht im Unklaren. Er sagt nicht einfach, jo, ich bin's, sondern er sagt, zeig ihm alles, erzählt ihm alles, was ihr seht. Lahme laufen wieder, Blinde sehen wieder, ja, alles Wundertaten. So, das kann man nicht irgendwie faken, das ist echt. Und genau das erzählen sie Johannes wieder. Zweifel werden auch in unserem Leben, werden uns immer wieder begegnen. Und die Frage ist, wie gehen wir mit diesen Zweifeln um? Zweifelnde Menschen kommen in der Bibel nicht besonders gut weg. Jakobus 1 schreibt darüber, erbitte aber im Glauben und zweifle nicht. Denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Ein Mann mit geteiltem Herzen, unbeständig in allen seinen Wegen. Wir können also festhalten, zweifelnde Menschen brauchen von Gott eigentlich nichts erwarten. Gott möchte, dass wir glauben. Aber die Art und Weise, wie Gott oder Jesus trotzdem mit zweifelnden Menschen umgeht, das gibt mir Mut. Er lässt mich nicht im Stich. Wenn ich mit meinen Zweifeln zu Jesus komme, egal um was es geht, dann kann ich mir sicher sein, dass Jesus sich ganz persönlich für mich Zeit nehmen wird. So wie er das mit Johannes gemacht wird. So wie er das mit Thomas gemacht hat. Und er nimmt sich Zeit, um diese Zweifel auszuräumen. Einer meiner Lieblingsgeschichten sind die Emmaus-Jünger. In Lukas 24, das möchte ich auch noch mal gerne aufschlagen. Lukas 24, auch hier möchte ich noch mal einen längeren Abschnitt lesen. 24 ab Vers 36. Während sie aber davon redeten, trat Jesus selbst in ihre Mitte. Und er sprach zu ihnen, Friede sei mit euch. Vielleicht um das Ganze noch mal kurz einzugrenzen. Jesus ist auferstanden, geht mit den Emmaus-Jüngern, er legt ihnen die ganze Schrift aus und zum Schluss werden ihre Augen aufgetan und sie erkennen, wen sie vor sich haben. Und im selben Augenblick verschwindet Jesus und sie sprechen noch miteinander und haben gesagt, Mensch, hat unser Herz nicht gebrannt, als Jesus mit uns gesprochen hat? Und für sie ist diese Begebenheit so wichtig, dass sie nicht einfach sich schlafen legen, sondern sie machen sich sofort auf dem Weg wieder zurück zu den anderen Jüngern, um ihnen das zu erzählen, dass Jesus tatsächlich lebt. Noch bevor der Missionsauftrag gekommen ist, für sie war das so wichtig, das war so ein einschneidendes Erlebnis für sie, dass sie auf jeden Fall sofort zurückgehen mussten. Und dann kommt diese Geschichte. Während sie aber davon redeten, also sie haben sich auf dem Weg zurückgemacht und reden und erzählen davon, trat Jesus selbst in ihre Mitte und spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Aber bestürzt und voll Furcht meinten sie, einen Geist zu sehen. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so erschrocken? Und warum steigen Zweifel auf in eurem Herzen? Seht an meinen Händen und meinen Füßen, dass ich es bin. Rührt mich an und schaut, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich es habe. Und indem er das sagte, zeigte er ihnen die Hände und die Füße. Da sie aber noch nicht glaubten vor Freude und sich verwunderten, sprach er zu ihnen: Habt ihr etwas zu essen hier? Da reichten sie ihm ein Stück gebratenen Fisch und etwas Wabenhonig, und er nahm es und aß vor ihnen. Und dann überspringen wir kurz einen Abschnitt von ab Vers 50 noch. Und er führte sie aber hinaus bis in die Nähe von Bethanien, hob seine Hände auf und segnete sie. Und es geschah, indem er sie segnete, schied er von ihnen und wurde aufgehoben in den Himmel. Und sie warfen sich anbetend vor ihm nieder und kehrten nach Jerusalem zurück mit großer Freude. Und sie waren alle Zeit im Tempel und priesen und lobten Gott. Amen. Wieder nimmt sich hier Jesus Zeit für Jünger, die Zweifel haben, in denen Zweifel aufsteigt. Und es reicht ihnen noch nicht als Beweis, dass er vor ihnen sitzt. Und er sagt ihnen: Gib mir was zu essen. Also er gibt ihnen noch einen Beweis. Er sagt nicht einfach: Ich habe euch jetzt einen Beweis gegeben, jetzt ist gut, sondern er arbeitet wirklich an diesen Menschen, dass sie von der Tatsache, dass er auferstanden ist. Und die Emmaus-Jünger, die waren ja schon bei der ersten Begegnung überzeugt. Und sie mussten es unbedingt weitererzählen. Und diese persönliche Beziehung mit Jesus, die kann man nicht vortäuschen. Das wird in einem Leben eines Nachfolger Jesus Christus spürbar sein. Das wird zu einem authentischen Leben führen. Und vor allen Dingen, es wird zu einem Leben voller Anbetung führen. Wir lesen hier Vers 52: Und sie warfen sich, nachdem sie das alles gesehen haben, anbetend vor ihm nieder. Und Vers 53: Und sie waren alle Zeit im Tempel, priesen und lobten Gott. Sie haben Jesus, den Auferstandenen, gesehen. Am Ende keine Zweifel mehr. Sie haben Jesus ganz persönlich gesehen und erlebt. Das hinterlässt Spuren. Keine Zweifel, Jesus lebt. Jesus will sich auch heute Abend für unsere Zweifel Zeit nehmen. Für uns ganz persönlich. Für die Zweifel, die ich habe. Was auch immer das für Zweifel sind. Existiert Jesus wirklich? Zweifel über das Schriftverständnis, Zweifel über Ansichten anderer Christen, Zweifel darüber, wer denn jetzt Recht hat. Lasst uns nochmal zu unserem ersten Bibelstelle zurückkommen, Matthäus 28. Und vor allen Dingen der Vers 17, an dem ich irgendwie hängen geblieben bin. In der Schlachterübersetzung gibt es bei dem Wort Zweifel eine Fußnote. Da heißt es: Sie waren sich unsicher über den weiteren Weg. Sie zweifelten. Sie wussten jetzt nicht, was kommt jetzt als nächstes. Wisst ihr, es gibt Zeiten, da ist man ganz nah bei Jesus. Ähnlich wie die Jünger. Man geht mit ihm, man hört ihn, man spricht mit ihm, man predigt und sprechen zu einem. Und dann kommt eine Situation, als er gestorben ist und sie plötzlich alleine da waren. Jesus ist nicht mehr zu sehen. Wir können nicht mehr mit Jesus sprechen. Und manchmal gibt es Situationen, wo wir uns so fühlen, als ob Jesus weit weg ist. Und dann verändert sich die Situation irgendwie für uns. Und auch wenn wir wissen, Jesus hat mich nicht verlassen, ich bin immer noch ein Gotteskind, fangen wir trotzdem an zu zweifeln. Ist das alles real, was ich hier sehe? Sind die Bibelverse, die ich gelesen habe, ist das wirklich das, was zu mir spricht, oder bilde ich mir das nur ein? Und wisst ihr, das sind Situationen, in denen Gott unseren Glauben prüfen möchte. Er möchte sehen, ob wir glauben, obwohl wir Jesus nicht sehen. Obwohl wir nicht diese Gefühle haben, dass Jesus jetzt da sein müsste. Man zweifelt. Und jetzt ist man unsicher über den Weg, der vor einem liegt. Wie geht's jetzt weiter? Es ist einfach, wenn Jesus einem ganz nah ist. Aber was ist, wenn man Jesus nicht mehr so ganz persönlich vor Augen hat? Und das kann einen richtig runterziehen. Das kann einen entmutigen. Und zum Schluss können wir so durcheinander sein, dass wir überhaupt gar nicht mehr wissen, was ist denn jetzt richtig? Wisst ihr, für mich war dieser Abschnitt, hat mir einfach persönlich viel zu sagen gehabt. Jesus wusste um diese Situation, die kommen wird, wenn er sterben wird, wieder auferstehen wird. Die Leute werden in Zweifel sein und er trifft Vorkehrungen. Insgesamt dreimal deutet er an: Ich gehe euch voraus, trefft mich in Galiläa auf diesem Berg. Galiläa war ihre Heimat. Ich glaube, es sind mehrere Tagesreisen zu Fuß von Jerusalem entfernt. Und er kündigt das dreimal insgesamt an: Wir treffen uns in Galiläa auf diesem Berg. Ich gehe euch voraus. Das ist ein Treffen, das ich um nichts in der Welt, glaube ich, verpasst hätte. Und es schien Jesus irgendwie wichtig zu sein, sich mit seinen Jüngern noch einmal zu treffen, weil er wusste, was für Zweifel in ihnen sind. Und dieses Bild, mit Jesus auf einem Berg zu sein, das finde ich irgendwie unglaublich schön. Im Himmel so nah wie möglich, die Welt und ihr Treiben unten im Tal. Die frische Luft, die uns durchatmen lässt, die Ruhe, dieser grenzenlose Ausblick von einem Berg. Von dort oben können wir wieder den Weg erkennen, den wir gehen sollen. Wir sehen ihn nicht ganz genau, aber wir wissen die Richtung, wo es lang geht. Ohne Zweifel, dieser Berg in Galiläa, der kann bei uns zu Hause sein, in unserer Heimat. Ganz persönlich mit Gott allein sich Zeit nehmen, und Gott will sich Zeit mit uns nehmen. Zeit nehmen für unsere Zweifel. Das heißt: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Dieses Wort erquicken, das heißt so viel wie zur Ruhe bringen. Ich will euch eure Last abnehmen, euch eure Zweifel nehmen. Ich will euch nicht in Ungewissheit lassen. Kommt her zu mir auf diesen Berg. Trefft euch mit mir. Und dann gibt Jesus hier eine Verheißung, ein Versprechen für diejenigen, die immer noch zweifeln. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde. Ich fand, irgendwie passte das nicht. Einerseits heißt es hier, und sie zweifelten, und gleich im nächsten Vers scheint es so, als Jesus das völlig ignoriert und einfach sagt: Hier, ich habe alle Macht im Himmel und auf Erden. Als ich so darüber nachdachte, kam mir der Gedanke, dass der Tod die mächtigste Waffe des Teufels ist. Alle haben Angst davor zu sterben. Zweifel darüber, was nach dem Tod kommt, Angst daran, an Corona zu sterben, Angst daran, an der Impfung zu sterben. Und ich finde das unglaublich genial, wie Jesus oder wie die Bibel das beschreibt, und dass Jesus die stärkste Waffe des Teufels benutzt und sie in einen Sieg verwandelt. Das heißt, alle Macht zu haben im Himmel und auf der Erde. Er hat den Tod überwunden, er ist wieder auferstanden für meine Schuld, für unsere Sünden. Und die Tatsache, dass wenn wir zweifeln, spricht Jesus zu uns und überlässt uns nicht einfach unseren Zweifeln. Er möchte jeden retten. Und deswegen gibt er uns hier diese Verheißung, dass ihm alle Macht gegeben ist. Wenn wir einmal diese persönliche Begegnung mit Jesus gemacht haben, nicht einfach Jesus vom Hörensagen kennen, sondern ihm wirklich begegnet sind, ihn betastet haben, ihn gehört haben mit unserem Herzen, im übertragenen Sinne, ihn gefühlt haben, dann steht das über alle Zweifel. Und das führt dann wieder zu zwei Dingen. Erstens, es bewirkt ein Leben voller Anbetung. Sie sahen ihn und sie fielen anbetend vor ihm nieder. Sie priesen ihn im Tempel. Jedes Mal, wenn wir Jesus vor uns sehen, können wir eigentlich nicht anders als anbetend vor ihm niederfallen. Und zweitens, wir werden automatisch zu Zeugen dessen, was wir erlebt haben, was wir gesehen haben. Und das führt dazu, dass wir eigentlich nicht schweigen können, dass wir das weitererzählen müssen, weil das die gute Nachricht ist, weil das ist etwas, was wir selbst erlebt haben. Und dann gibt Jesus noch eine Verheißung obendrauf: Ich bin bei euch alle Tage bis das Ende der Weltzeit. Er sagt: Ich lasse euch nicht alleine, auch wenn ihr zweifelt, ich habe alle Macht und ich bleibe bei euch. Thomas hatte Zweifel, bis er Jesus persönlich begegnete. Irgendwie hat er eine Zeit lang Jesus aus dem Fokus verloren oder aus dem Blick verloren, hat ihn nicht gesehen, hat gedacht, er ist tot. Und ich kann mir vorstellen, dass Thomas auch gedacht hat: Wie geht es jetzt weiter? Wie sieht der Weg aus, der vor mir liegt? Und dann begegnet er Jesus. Er sagt: Mein Herr und mein Gott. Und dann ist Thomas' Weg klar. Wir wissen von Thomas, dass er bis nach Indien gegangen ist, um das weiterzuerzählen, was er selbst erfahren hatte. Und er ist sogar bereit, dafür zu sterben. Er wird niedergestochen und stirbt, weil er das Evangelium verkündet. Und wisst ihr, das ist einer der stärksten Beweise für mich persönlich, dass die Auferstehung wahr ist. 11 der 12 Apostel sind eines gewaltsamen Todes gestorben. Sie sind gestorben, weil sie an Jesus Christus geglaubt werden. Niemand würde für etwas sterben, was nicht wahr ist. Davon können wir ausgehen. Aber die haben etwas erlebt, für das sie bereit waren zu sterben. Wisst ihr, in diesen Tagen und Wochen, da habe ich mich wie Thomas gefühlt. Voller Zweifel. Aber wenn ich mir das alles vor Augen führe, dann ist wieder alles klar. Dann weiß ich wieder, um was es geht. Und das ist Jesus, Jesus, Jesus. Zweifel über Fragen, die, wenn man den Gesamtkontext betrachtet, völlig irrelevant erscheinen. Vor kurzem haben wir Adolf Löwe beerdigt. Und das ist eine Seele, die ohne jeden Zweifel jetzt in der Ewigkeit ist. Wisst ihr, ich habe in den letzten Tagen, Wochen nicht mehr an ihn gedacht. Das ist mir dann nochmal so schmerzlich bewusst geworden. Während ich mit irgendwelchen Fragen Zweifel habe, damit hadere, gehen Menschen in die Ewigkeit. Ich habe gemerkt, ich nutze meine Energie nicht so, wie ich sie tun sollte. Aber diese ganz persönliche Begegnung mit Jesus auf dem Berg, die können wir jeden Tag haben. Das stärkt unseren Glauben und Zweifel haben dann keinen Platz mehr in unserem Leben. Und unser Leben ist dadurch dann geprägt von Anbetung, ein lebendiges Zeugnis für ihn. Amen.